Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Je mehr jemand die Welt liebt, desto schöner wird er sie finden.
Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das Zitat vom Anfang, das ist vom deutschen Schriftsteller und Dichter Christian Morgenstern. Mehr als dieses Zitat kenne ich tatsächlich nicht, aber es ist von ihm und ich finde es sehr schön. Und Maxe, was sagst du zu Büchern? Findest du, Bücher sind etwas Schönes?
Ja. Muss ich dazu mehr sagen?
Ja, was macht Bücher schön? Und ich rede jetzt nicht von Ästhetik, von schön anzusehen, sondern das Medium. Was macht dieses Medium so schön?
Was ich finde, was Bücher schön macht, ist die Magie. So schnulzig das jetzt auch klingt. Es ist die Magie, dass Bücher etwas in uns, Bilder in unseren Kopf zaubern, die bei allen ein bisschen unterschiedlich sind, aber bei allen auch irgendwie gleich. Und dass das die Fantasie auf eine ganz andere Art beflügelt, als es zum Beispiel Bilder oder Filme oder was auch immer tun. Und ich finde, dass so Medien mit Bildern wie Filmen oder Comics oder Mangas, also alles, was irgendwie Bilder hat, seine Vorteile hat, weil man manchmal mit einem Bild ziemlich cool Gefühle rüberbringen kann. Ne? Da guckt jemand gequält auf ein Comic-Panel und du weißt sofort, die Person ist gequält. Das können wir mit Büchern nicht. Aber was Bücher können, ist den Lesenden viel, viel mehr und intensiver an der Geschichte teilhaben lassen, weil wir uns selbst reinprojizieren können, wenn uns die Geschichte lässt.
Geil. Das war schön. Was ich interessant finde, es gibt ja das Klischee des Bücherwurms. Früher waren das immer nur die Frauen, die in zu langen Pullovern so am Fensterbrett sitzen und lesen mit großen Brillen und sie sind schüchtern etc. Jetzt gibt es ganz viele Bücherwürmer. Jetzt gibt es dieses Klischee, finde ich, gar nicht mehr so oft. Und diese Gruppe der Lesenden ist gewaltig groß. Also es gibt sie, diese Cozy-Leser, wie ich sie gerade beschrieben habe. Aber es gibt auch Leute, die keine Romane lesen, sondern sagen, ja, ich lese lieber gern Sachbücher. Ne? Es gibt Leute, immer mehr Leute, die gern irgendwas lesen. Und das finde ich schön.
Das hast du was gesagt, hast du was ins Skript geschrieben, wo ich mir denke, habe ich schon die Luft angehalten, aber Martin, ich will dazu was sagen. Und das ist ganz gut, was du jetzt gesagt hast mit den Sachbüchern. Leute lesen immer irgendwas, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen.
Genau, worum geht's eigentlich in dieser Folge, Maxi?
Wir sprechen heute mal ganz grob gesagt über die Relevanz des Buches. Und wir gucken drauf, wie viele Bücher werden eigentlich gelesen oder werden verkauft, wie viele wurden gedruckt, wie relevant sind Bücher denn heute? Also Belletristik, Sachbücher, da zählen natürlich auch Comics und Mangas dazu, alles halt in gedruckter Form. Ausschlaggebend für diese Folge war ein KI-Cover von einem großen Verlag. Ich führe euch da gleich ein. Vorher noch ein Disclaimer. Alles, was wir hier sagen, ist natürlich mit Zahlen belegt. Die Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und manches davon ist unsere Meinung. Das werden wir dann auch dazu sagen. Ne? Ich glaube, ich finde, jetzt kommt meine Meinung oder das ist meine Meinung. Es ist nicht alles universell wahr, was wir hier sagen. Es gibt ganz oft mehr als eine Wahrheit. Und deswegen nehmt das mit einem Körnchen Salz. Wir belegen, was wir können. Alles andere ist Meinung.
Ich weiß nicht, ob du siehst, aber ich muss gerade so dumm schmunzeln. Das seht ihr da draußen nicht, wenn ihr auf YouTube zuschaut. Wenn wir hier in diesen Channel reinkommen zum Aufnehmen, müssen wir uns Namen geben. Und ich heiße immer Lull, weil ich über den Lull-Account reingehe. Und ich sehe es jetzt bei Maxi, dass er sich heute mal David Beckham genannt hat.
Ja, ja, ich mache dem Martin immer eine Freude, indem ich mir einen anderen Namen gebe, wenn ich als Gast reinkomme.
Ehrlich.
Wenig zu lachen, Martin, hatte in der vergangenen Woche oder wenn die Folge rauskommt, vor 2 oder 3 Wochen sogar schon, der DTV-Verlag. Das ist ein relativ bekannter Publikumsverlag. Und der hat ein Buch ins Programm aufgenommen, beziehungsweise er bringt ein Buch auf den Markt, das heißt Downhill Dreams. Und das ist ein, so wie es aussah, eine Romance-Geschichte, also ganz normal, nichts Wildes dran, soll doch gar nicht um den Inhalt gehen, sondern es lief folgendermaßen: DTV hat eine Umfrage gestartet über Instagram. Und zwar sollten die Lesenden in der Bubble sich den Farbschnitt aussuchen. Also die hatten zwei Farbschnitte zur Auswahl und dann konnte man eben wählen, gefällt mir eins oder zwei besser. Und der Punkt ist, dass der Farbschnitt nicht der Gegenstand der Diskussion war, sondern das Cover selbst. Denn das Cover selbst war mit KI gemacht, Martin.
Und ist das offiziell? Haben die das zugegeben?
Ja.
Okay.
Du siehst auch, dass es mit KI, also selbst wenn sie sagen, nee, es ist nicht KI, das wäre, du siehst, dass es mit KI gemacht ist. Und vielleicht kannst du es für die Zuschauer auf YouTube hier einblenden. Für die Leute, die auf Spotify und Co. zuhören, erzähle ich es jetzt. Da waren zu sehen ein junger Mann und eine junge Frau mit Mountainbikes, ne, so ein bisschen schräg von unten, die auf so einem Hügel standen. Und das war halt mit KI gemacht und zwar einfach richtig schlecht. Da ging der Fuß in die Pedale über, dann war von dem Typ war dann ein Fuß einfach nur vorne gestanden, ne, ein einzelner Fuß am, als wäre er da so hin, ne, als wäre er weggesprengt worden, der stand dann vorne und ist so mit dem Fahrrad gemercht. Also du hast drauf geguckt und hast sofort gesehen, da passt irgendwas überhaupt nicht.
Ich habe das Cover gesehen und ja, die Beine waren, auf den ersten Blick hätte man sagen können, ja, der Winkel der Zeichnung ist unvorteilhaft, weil man denken könnte, irgendwas geht in was anderes über. Aber wenn man wohl genau hinsieht, dann sieht man das, was du beschrieben hast.
Ja, also das war schon ziemlich offensichtlich. Das haben die Leute dann in den Kommentaren auch, ne, geschrieben. Und da kam dann eben die Frage in der Buchbubble auf. Es geht da um diesen Farbschnitt. Hey Leute, sucht euch den Farbschnitt aus. Aber das Cover wurde halt mit KI gemacht, was kennen wir ja, na, Copyright und so, die Künstler mit Füßen getreten. Und da ging dann auch die Frage um, wie wichtig ist denn dann auch der Inhalt? Weil es, weißt, wenn beim Cover schon Abkürzungen genommen werden, wie ist es denn dann um die Qualität des Buches bestellt, wenn es tatsächlich am Ende einfach irgendwie nur um den Farbschnitt geht, um das Ding an den Mann oder die Frau zu bringen? Wo wir jetzt ja auch wieder wären bei dem Thema Hypes, wo wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben. Link packe ich auch unten in die Shownotes. Hört euch das gerne an, da haben wir über Hypes gesprochen, die eben durch genau sowas generiert werden, ne? Farbschnitte und Bandwagon-Effekt und so weiter.
Heißt, wir haben den Hintergrund erfahren. Welche Frage stellt sich uns also?
Die erste grundsätzliche Frage, die sich mir gestellt hat, oder wahrscheinlich auch der Bubble so ein bisschen, sind Bücher heute eigentlich überhaupt noch relevant? Und wenn ja, wie relevant sind sie eigentlich, wenn quasi ein Publikumsverlag einfach ein KI-Cover draufklatscht, möglichst einen guten Farbschnitt macht und dann geht's dann gar nicht mehr so sehr um den Inhalt, sondern einfach die Verpackung ist schön und der Inhalt ist dann vielleicht kacke. Ich will dieser Autorin, die das geschrieben hat, nicht unterstellen, dass der Inhalt nicht gut ist. Wissen wir nicht, es ist noch nicht draußen, ich habe es nicht gelesen. Aber es geht eben um die Qualitätsfrage und auch wieder um die Frage von KI-Nutzung, wo wir im Verlauf der Folge auch wieder drüber reden werden.
Kommen ja noch eine ganze Menge Bücher raus. Du hast hier aufgeschrieben, hast du nachgeguckt, laut dem Börsenverein erschienen 2023 67.467 Bücher und das sind quasi nicht die Exemplare, die gedruckt werden, sondern die unterschiedlichen Titel, richtig?
Richtig.
Also eine ganze Menge.
Und das ist auch nur eine, wie soll ich sagen, wie man sagt immer so schön, die Dunkelzahl ist höher. Das ist hier auch so, weil Print on Demand noch auch teilweise erfasst werden kann. Also dann gibt es vielleicht noch Self-Publisher, die auch noch Bücher raushauen, die da vielleicht gar nicht in diese Statistik mit reinfließen. Also es könnten oder es sind mit Sicherheit noch mehr als 67.000 Bücher pro Jahr.
Auf dem deutschen Markt. Und dann gibt es ja auch noch die anderen Märkte, die übersetzt und hierher gebracht werden. Also sehr viele Bücher. Was ich rausgesucht habe, ist 2023, der meistverkaufteste Roman war von Sebastian Fitzek, Die Einladung. Überrascht mich nicht, dass er das ist. Und im Jahr 2023 verzeichnete der deutsche Buchmarkt einen Gesamtumsatz von etwa 9,7 Milliarden Euro. Klingt jetzt nach einer großen Zahl, ist eine große Zahl. Und um die ja hier einordnen zu können, habe ich euch einen Vergleich rausgesucht. Bei der Musikindustrie waren es 2,3 Milliarden und das Kino hat nur 900 Millionen eingenommen im Jahr 2023. Verrückt. Also Kino ist ja eigentlich für mich so ein gewaltiger Kosmos immer noch. Alles, was mit Kino zu tun hat, weil schon kostet Geld, Filme werden gedreht, Lizenzen gekauft. Schauspieler sind ja irgendwie immer noch größer als Autoren und was weiß ich. Und eigentlich ist das doch eine Industrie, wo man meint, ja, da fließt so viel Geld, nur scheinbar nicht in die Kinos. Ja.
Ich glaube, Kino ist bei uns in Deutschland nicht so groß. Da müsste man jetzt auch gucken, wie ist das gewichtet, so wie viele Leute gehen ins Kino. Viel mehr Leute lesen wahrscheinlich Bücher. Aber als ich die Zahl gesehen habe, 9,7 Milliarden Euro, das ist ein Haufen Geld, der da für den Buchmarkt umgesetzt wird. Und das ist dafür, dass so wenig auch bei den AutorInnen hängen bleibt und bei den Verlagen, die ja anscheinend gefühlt chronisch immer kurz vorm Kollaps sind. Also da wird wahnsinnig viel Geld umgesetzt und da liegt auch wahnsinnig viel Geld. 9,7 Milliarden Euro sind ein Haufen Holz. Statistisch betrachtet oder anhand der Zahlen betrachtet, sind Bücher heutzutage noch sehr, sehr relevant. Und nicht nur die Belletristik, eben auch Sachbücher und Mangas, Comics, das spielt da ja alles irgendwie mit rein.
Wir haben mit dem Cover angefangen und man könnte jetzt sagen, weil wir auch das Zitat mit dem Wort schön hatten, Maxi, stelle ich die Frage, oder ich sage, was schön ist, verkauft sich also. Reduzieren wir Bücher nur noch auf ihr Äußeres?
Ich würde gerne Nein sagen, aber Social Media ist halt irgendwie so ein Schaulaufen der Bücher. Und das war früher übrigens nicht anders, ne? Also vor Social Media, jetzt denk mal 20, 30, 40 Jahre zurück, da wurden Bücher auch anhand ihres Covers gekauft. Das Cover ist halt irgendwie das Hauptaugenmerk im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ja auch gut so. Wenn du ein hübsches Cover hast, dann zieht das die Aufmerksamkeit der potenziellen Käufer und Käuferinnen auf sich. Die gucken auf den Klappentext. Wenn es ihnen taugt, nehmen die es vielleicht mit. Und das ist vollkommen okay. Das ist dahingehend auch okay, weil jedes Buch hat ein Cover. Das heißt, jeder hat quasi denselben Ausgangspunkt und dieselbe Möglichkeit, sein Buch an den Mann oder an die Frau zu bringen anhand des Covers. Das Problem ist, dass in den letzten Jahren immer mehr, wie soll ich sagen, Zusatzmetriken aufgekommen sind, um ein Buch hübsch zu machen, wie zum Beispiel der Farbschnitt. Oder dann gibt's so, boah, Martin, wie nennen die sich solche Seiten, wo die du so drüberlegen kannst im Buch. Weiß ich jetzt nicht, wie die Dinger heißen. Na, da gibt's immer mehr Möglichkeiten, das nochmal hübscher zu machen, um auch ein bisschen vom Inhalt abzulenken. Und wenn an dem erwähnten Beispiel eben war ja wo anscheinend der Farbschnitt das Wichtigste am Buch, sonst hätte der Verlag die Leute nicht teilnehmen lassen und aussuchen lassen, was der schönere Farbschnitt ist. Und da ist ihnen halt auf die Füße gefallen, dass das Cover mit KI gemacht ist. Das war schon wurscht. Und dann, wie gesagt, wie wichtig ist dann der Inhalt?
Bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, das kann ich euch erzählen, habe ich dem Maxi so eins reingedrückt. Haha, du beschwerst dich mal wieder über die alten Verdächtigen, die im Internet über irgendwas geschimpft haben. Weil in meiner Bubble, jeder macht sich so ein bisschen auch seine Bubble selbst, aber man sieht auch viele Themen. Also ich habe auch das Cover gesehen. Aber manche Sachen, die der Maxi sieht, die sehe ich gar nicht. Und ich denke mir immer so, ja, es ist doch alles halb so wild. Und ja, es gibt Farbschnitte und irgendwie Fourth-Wing-Hypes und so. Aber wenn ich in den Buchladen gehe, dann sehe ich genau das. Dann sehe ich nur noch Farbschnitte. Dann sehe ich wirklich nur noch diese, alles ist so schön aufgebaut. Und ein Cover reicht eigentlich nicht. Nur wenn du nur ein Cover hast, dann hast du zu wenig. Und das wird schon übelst aufgebauscht. Und ich habe auch mal zwei Zahlen rausgesucht. 2020, da gibt es wohl eine größere Druckerei, die Bücher für den Markt druckt. Und die hat 130.000 Bücher mit Motivfarbschnitt produziert. 130.000, 2020. Jetzt 2023. Mehrere Anbieter haben über 3,5 Millionen Bücher mit Motivfarbschnitt hergestellt. Also prozentual gesehen ist das ja übelst geboomt. Und das, was der Max sich hier sagt, das findet statt. Also nur, weil ich es vielleicht nicht sehe oder andere nicht sehen, weil sie sich nicht so dafür interessieren. Der Markt hat sich verändert. Und das ist saukrass, dass es wirklich so viel ums Optische geht. Und dann geht man erst rein in die Geschichte, wenn man sie vermarktet.
Ja. Das ist halt auch dahingehend verrückt, dass der Inhalt teilweise ein Stück weit egal ist, in Anführungszeichen. Und dass es nur darum geht, Marketing zu machen, dass das Buch mit dem besseren und mit dem besseren Marketing und oder mit dem höheren Marketingbudget mehr verkauft wird. Und das ist wahrscheinlich schon immer ein Stück weit so gewesen, auch früher. Und heute siehst du es halt aber noch mehr, da fällt das viel, viel mehr auf, eben mit dem Farbschnitt, weil wir brauchen bei unseren Büchern Martin keinen Farbschnitt anbieten, weil das unsere Zielgruppe nicht braucht. Wir sind vielleicht sagen selbst auch, ja, brauche ich nicht, kostet auch extra Geld. Aber der Punkt ist, was ich mir aufgeschrieben habe, und das klingt vielleicht jetzt hart und vielleicht stoße ich damit auch dem einen oder anderen oder der einen oder anderen vor den Kopf, aber die Community, die da auch in dieser Buchbubble stattfindet, in welchem Part dieser Bubble auch immer, die verhuren ihre Bücher, weil sie schminken die schön, damit sie gekauft werden, aber der Inhalt ist am Ende egal. Und das ist dann so, da kommen wir dann in so einen Bereich, wo es mir dann auch keinen Spaß mehr macht, weil es geht in einem Buch in erster Linie um den Inhalt. Und das ist völlig wurscht, ob das jetzt Leichtlesen ist oder ein Fantasy-Buch oder so. Es ist völlig egal, was für wen das geschrieben ist, sondern der Inhalt sollte, finde ich, immer das Wichtigste sein und nicht ein schön geschminktes Buch mit Farbschnitt, mit einem coolen Cover, vielleicht noch mit irgendwelchen Einlagen oder Illustrationen, und dann ist die Geschichte am Ende kacke, weil dann hast du auch nichts gewonnen, dann hast du einfach nur einen schön geschminkten Kackhaufen.
Nee, es hieß doch immer so schön in Never Judge a Book by its Cover, und das wandelt sich so ein bisschen so, jetzt ist, oh, geiles Cover, also geiles Buch, so ein bisschen wird es kommuniziert oder so wird es angepriesen.
Ja, weil es auch gar nicht mehr darum geht, und da sind wir jetzt dann auch schon im nächsten Thema, Martin, jagen Verlage und Autoris nur noch Hypes hinterher. Und ich habe den Eindruck, das ist so, weil da geht's irgendwie drum, keine Ahnung, Fourth Wing wird jetzt gehypt, das ist, also gibt's viel mit Drachen, viel Romantasy und so weiter, und dann geht's darum, diesen Hype-Train zu reiten und möglichst Sachen genauso zu machen, Farbschnitt, ähnliche Cover. Und da ist es dann auch egal, ob der Inhalt ähnlich zu Fourth Wing ist oder gut oder schlecht, sondern du musst diese Hypewelle mitreiten, indem du ähnliche Bücher auf den Markt bringst, sei es Verlage oder Self-Publishing. Und dann ist der Inhalt schon egal, dann ist es schon egal geworden, weil da ist Marketing zählt, weil es darum geht, den Hype mitzunehmen.
Und man hat auch immer so ein bisschen mehr das Gefühl, so, wer nicht so bekannt ist, der muss sich mächtig ins Zeug legen, der muss mitmachen, der muss tun, was der Verlag diktiert, weil sonst wirst du nicht ein Buch verkaufen. Und bei so etablierten Personen wie King, Grisham oder, wenn wir in Deutschland sind, Julie C., Charlotte Link, die sind so vor dem Trend geschützt. Da weiß man, ah ja, die gab es schon immer, die fahren ihre Schiene, die müssen das nicht machen, ja, weil sie ja schon groß sind. Und was ich zum Beispiel bei Fitzig beobachte, ist, zu jedem Buch gibt's eine Aktion, da kannst du was gewinnen, da kann man mitmachen, da werden Videos gedreht, da wird alles an Marketingbudget wohl hergenommen, was es gibt. Und da geht's dann nicht mehr nur um das Buch, sondern jedes Buch ist ein Event. Und soll man das als Normalsterblicher für sich selbst umsetzen können? Hast du keine Chance.
Ja, da fällt mir jetzt gerade ein, Martin, wir nehmen diese Folge auf am Tag, nachdem wir bei der Kagura Bachi Street Rally waren, und da waren wir im Thalia in Nürnberg und hatten auch die Möglichkeit, uns mit dem Chef dort zu unterhalten, auch hinsichtlich Veranstaltungen. Also bei uns im Thalia in Nürnberg, bei dem großen Thalia in Nürnberg, gibt's immer Veranstaltungen. Da war vor ein paar Wochen war zum Beispiel der Vincent Farlow und noch eine andere Hörbuchsprecherin zu Gast, und da hat der Eintritt 10 Euro gekostet. Viele Aktionen sind aber auch umsonst, ne, wenn Leute da Lesungen halten und so. Und der sagte zu mir auch, dass normale Lesungen, ne, dass da kommt ein Autor oder eine Autorin und liest aus dem Buch, dass das nicht mehr zieht. Und er sagte zu mir, dass diese Veranstaltung mit den beiden HörbuchsprecherInnen, also Vincent Farlow und seiner Kollegin, deren Namen ich jetzt leider nicht weiß, weil ich die Anekdote spontan erzähle, die hat sehr gut funktioniert, weil da hatten sie auch eine Moderation, da war so ein bisschen Programm rund ums Lesen. Also da ging es gar nicht so sehr drum, dass der Vincent Farlow und seine Kollegin aus dem Buch gelesen haben, sondern da ging es auch um die Show drumherum. Und er hat auch gesagt, die Leute sind hauptsächlich gekommen wegen der Show oder dem, was drumherum passiert ist, und weniger wegen dem Buch. Die sind vielleicht auch gekommen, weil sie die HörbuchsprecherInnen mögen und hören wollen und sehen wollen und ein Autogramm haben wollen. Aber die Show drumherum ist mittlerweile wichtiger geworden als das Buch. Und das finde ich schon irgendwie schade. Also ich finde es cool, dass man halt Show um so ein Buch machen kann, dass Bücher so groß sind, dass die halt nicht mehr nur, wie du gesagt hast, dass der Bücherwurm nicht mehr nur noch in seiner verstaubten Bibliothek liest, sondern dass es halt so ein Event geworden ist. Aber es ist zu sehr Event, als dass der Inhalt egal wird. Und das ist so eine Entwicklung, die mir persönlich nicht gefällt. However, ich mache einfach weiter. Du guckst, ne? Ich mache einfach
Ich wollte gerade sagen, ich finde das genial. Vorhin hattest du schon eine gute Überleitung mit dem Schön und dann wer nicht, nee, oder zu lachen und wer nichts zu lachen hatte und dann hast du mit dem Verlag angefangen. Genial. Und jetzt auch hier haben wir im Skript stehen, wie wichtig ist denn nun der Inhalt und du bist einfach direkt reingeflossen mit deinem Beispiel. Ja, hervorragend. Deswegen schaue ich dir heute gerne zu. Mal einfach weiter.
Bevor ich jetzt auf den Inhalt eingehe, noch kurz was anderes. Wir reden hier immer von dem Erfolg auf dem Buchmarkt. Es ist ja jetzt so, dass es auch AutorInnen gibt, die wollen jetzt gar nicht der nächste King werden oder der nächste Fitzek oder die nächste Charlotte Link, sondern die wollen halt ihre Bücher schreiben und haben ganz andere Ziele. Ne? Die wollen vielleicht eine kleinere Zielgruppe ansprechen oder die wollen gar nicht für den Mainstream schreiben oder. Und da kann man sich auch ein bisschen frei von machen. Ne? Wir sprechen hier immer vom Erfolg auf dem Markt und die Relevanz. Aber kleinere Bücher, die vielleicht jemandem einen neuen Blickwinkel verschaffen oder die jemanden zum Nachdenken anregen, die vielleicht nicht super, super groß sind, sind genauso wichtig. Und ich habe am Anfang, Martin, als ich angefangen habe zu schreiben, dachte ich auch, ich will was schreiben, ich will Fantasy schreiben und ich will damit Geld verdienen, weil anders wäre ich nicht mehr glücklich, ich will vom Schreiben leben können. Und heute habe ich das Glück, ich kann vom Schreiben leben, also bei GameStar, nicht vom Bücherschreiben, aber dort schreibe ich. Und ich träume jetzt heute nicht mehr von dem krassen Bestseller. Wenn es mir jetzt zufällig passieren würde, cool, nehme ich mit. Aber ich habe mich da auch ein wenig von frei gemacht, weil, wie ich eben gesagt habe, gut ist, was vermarktet wird und gut ist nicht, was gut ist. Und es gibt ja auch Bücher auf irgendwelchen Midlists bei den großen Verlagen, die gut sind und dann im Regal vergammeln, weil halt lieber das shiny neue Drachenbuch vermarktet wird als, keine Ahnung, der gute Thriller. Deswegen, man sollte sich da emotional nicht zu sehr an diesen Erfolg binden und lieber oder viel eher definieren, was Erfolg für einen selbst bedeutet. Dann kommt man auch viel, viel leichter durch diese, wie soll ich sagen?
Ich weiß nicht, was du sagen willst, aber es heißt ja immer, wenn man das macht, ja, was einem Spaß macht, ne, einfach machen, ohne ja große Erwartungen oder so, einfach sich treu bleiben, dann kommt der Erfolg von selbst. Ne? Und ich glaube, wenn man sich so frei macht, wie du es eben beschrieben hast, und dann kommt irgendeine Form der Bestätigung, dann fühlt die sich gleich tausendmal besser an, als wenn man auf was Großes wartet, aber nur was Kleines kommt.
Richtig, genau. Man muss sich halt einfach, jetzt ist mir der Begriff auch wieder eingefallen, man muss sich von diesem Kapitalismus frei machen. Und dann jagt man auch nicht diesem höheren Ziel hinterher, einen Bestseller schreiben zu wollen oder Geld verdienen zu wollen. Wer das machen mag, komplett in Ordnung, der muss halt dieses Spiel mitspielen. Und der schreibt sicherlich, oder die schreibt sicherlich relevante Bücher. Wir definieren diese Relevanz halt heute in dieser Folge ein wenig anders und gucken da kritisch drauf. Du hast eben auch gefragt, wie wichtig ist denn nun der Inhalt? Und wir haben jetzt eben festgestellt, viel wichtiger als der Inhalt ist das Marketing und das Cover und der Farbschnitt und die Goodies und die Show drumherum. Und ich glaube, wie wichtig denn der Inhalt ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ansonsten hätten wir ja auch nur, in Anführungszeichen, wenn der Inhalt das Wichtigste wäre und jeder würde finden, dass der Inhalt das Wichtigste ist, hätten wir ja nur noch gute Bücher. Ich persönlich denke, dass der Inhalt das Wichtigste sein sollte, weil eine gute Geschichte, ich sage immer, wenn eine gute Geschichte lässt Raum, damit man selbst sich und seine Erfahrungen beim Lesen reinprojizieren kann. Und dann ist man selbst, hat man selbst ein Stück von sich in ein Buch gepackt und dann hat das Buch auch ein Stück von sich in die lesende Person, also in mich gepackt. Und das ist genau das, was ich will. Und da muss der Inhalt wichtig sein. Wenn der Inhalt nicht wichtig ist, sondern nur noch die Vermarktung und ich lese das rein wie Fast Food, weil es halt same ist, dann bin zumindest ich nicht glücklich. Aber das können andere anders für sich bestimmen. Ich nehme an, dir geht's vielleicht ähnlich mit dem Inhalt.
Das klingt jetzt auch immer so ein bisschen düster und negativ, aber wir kommen zu was Positivem. Ich habe nämlich eine Studie gefunden, die etwas größer ist und die macht uns beiden Hoffnung und die heißt The Bock auf Buch. Wie junge Menschen heute Bücher finden und kaufen. Die ist aus dem Jahr 2024. Und befragt wurden Personen von 10 bis 29 Jahren. Über die 29 sind wir jetzt drüber, aber da ich würde sagen, wir sind jung gebliebene Erwachsene, wir fallen da schon auch noch irgendwo rein. Und da stand bei Aspekte bei der Buchauswahl, das muss ich jetzt ablesen, Leute, das habe ich nicht auswendig gelernt, das waren sehr viele, wer sich so eine große Studie schon mal angeschaut hat, da gibt es viele Auswertungen und viele Zahlen. Ich habe das hier mal runtergebrochen. Unabhängig von der Altersgruppe sind die wichtigsten Kriterien für die Entscheidung für ein Buch, dass es spannend erzählt ist, was schon mal sehr gut ist. In den befragten Zielgruppen waren das zwischen 90 und 98%. Also würde das theoretisch dem widersprechen, was wir gesagt haben, dass das Cover das Wichtigste ist, theoretisch. Dann heißt es aber weiter, und dass der Titel sowie das Cover, der Cover/der Buchumschlag ansprechend sind, zwischen 78% und 85%. Und daraus schließe ich, es muss spannend sein, soll aber auch gut aussehen für viele. Ne?
Ja.
Eltern, ist Wissensvermittlung bei der Buchauswahl wichtiger? Das waren 86%. Als Kindern 52%, Jugendlichen 61% und jungen Erwachsenen 60%. Wir können also sagen, dass die Bubble, egal wie groß sie ist, es wird nicht immer nur aufs Cover geguckt, sondern zum Glück auch immer noch auf den Inhalt. Leider habe ich nicht gesehen, wie viele Personen an dieser Umfrage teilgenommen haben. Ne? Ihr könnt da gern selbst mal reingucken, googelt Bock auf Buch. Aber so, wie sich das für mich liest, die jungen Leute, die setzen eben nicht nur auf Farbschnitt, sondern sie wollen den Farbschnitt und die geile Geschichte.
Ja. Ich packe den Link zu der Studie auch in die Shownotes. Ich reiß jetzt mal das Lenkrad um und drifte jetzt wieder ab in die dunkelste Timeline, weil wenn Leute oder junge Leute sagen, am wichtigsten ist ihnen, dass es spannend erzählt ist, und das, ich wiederhole es nochmal, es sind zwischen 90% und 98%, warum funktioniert es dann trotzdem, dass Bücher mit viel Budget vermarktet werden und die trotzdem verkauft werden, wenn dann auch Kritiken sagen, ja, so geil ist es eigentlich nicht. Das haben wir auch bei der Hype-Folge mit Fourth Wing gehabt. Und nochmal, jeder kann ein Buch mögen oder auch nicht, ob es ein Kritiker mag oder nicht, ist völlig egal. Wenn jemand Fourth Wing geil findet, wenn jemand Demon Slayer geil findet, was ich überhaupt nicht geil finde, dann ist das vollkommen in Ordnung. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Aber wenn es immer dazu kommt, dass es dann heißt, na ja, das Buch war jetzt aber gar nicht so dolle und ich habe es vielleicht gekauft, weil mir der Farbschnitt so gut gefällt, dann ist da ja trotzdem irgendwie eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Aussagen.
Weißt du, wo denn das vielleicht liegen kann? Weil man kann ja behaupten, als Teilnehmer einer so einer Studie, ja, mir ist wichtig, dass der Inhalt gefällt. Und dann fragst du dich, ja, warum wird dann aber dieses und jenes gekauft? Weil man vor dem Lesen aber nicht weiß, ob das Buch gut ist. Und dann erliegt man halt trotzdem den Hype und kauft es in der Hoffnung, dass es gut ist, weil einem ja das Gute wichtig ist. Aber dann ist es halt nicht gut, aber es ist ja dann schon gekauft.
Ich glaube auch, dass da mit drin hängt dieser Bandwagon-Effekt. Ne? Den haben wir auch in der Hype-Folge drüber gesprochen. Das heißt, wenn ich ganz oft andere Leute sehe, die Fourth Wing in die Kamera halten, auf Insta und auf TikTok, und dann will ich auch wissen, ob das gut ist, weil das so viele Leute gekauft und gelesen haben. Und dann ist man dann kann es natürlich sein, dass man es doof findet. Oder man findet es halt auch gut, weil es andere es gut finden. Ich glaube, dass da so ein bisschen auch die eigene Wahrnehmung verzerrt werden könnte, weil wenn das Marketing so gut ist, suggeriert es vielleicht auch, dass das Buch gut sein muss und dass ich es gut finden muss.
Marketing ist die Antwort auf alles.
Ach, das ist so furchtbar, Martin. Also Marketing ist schon cool. Aber wenn dann halt irgendwie ein Verlag kommt mit irgendeinem Millionenbuch und einfach alles steamrollt, dann kann es noch so kacke sein und es verkauft sich trotzdem. Das ist so, nun ja.
Wir haben hier stehen, Community-Frage. Wird es in Zukunft schwerer für Autoris, einen Verlag zu finden? Ich glaube, diese Frage passt gerade sehr gut.
Ich glaube, dass es gar nicht so, dass das dem nicht so ist. Also es war früher schon schwer, einen Verlag zu finden. Es ist heute noch schwer, bei einem Verlag unterzukommen. Und wer marktkonform schreibt, hat eher eine Chance als andere, die eben nicht marktkonform schreiben. Und dann hat man immer noch Self-Publishing. Die Frage, die ich mir stelle und die ich auch dir stelle, Martin, ist es denn überhaupt noch wünschenswert, zu einem Verlag zu gehen, wenn die jetzt auf einmal KI-Cover rausschleudern und damit auch so ein Stück weit auf den Wert von Büchern spucken? Sind natürlich nicht alle Verlage so. Es gibt auch Kleinverlage, die es nicht machen und die sich dagegen aussprechen. Das kann man nicht verallgemeinern. Aber ich zum Beispiel wäre jetzt nicht glücklich gewesen, wenn DTV mein Buch rausgebracht hätte und hätte einfach ein KI-Cover drauf geklatscht. Da wäre ich totunglücklich mit gewesen.
Das Ding ist ja, wie anfangs gehört, wie viele Bücher kommen raus?
67.000?
67.500 aufgerundet. Und gegen die muss man sich bewähren, weil das sind wahrscheinlich, vielleicht, lass es nur die Hälfte sein, Verlagsbewerbungen gewesen. Also Leute, die noch nicht einen Vertrag haben, sondern vielleicht auch Leute, die dann erst rausgebracht wurden. Und die Konkurrenz ist schon sehr hoch. Und wenn man dann rauskommen möchte über einen Verlag, muss man auf jeden Fall, empfinde ich, so viel Geduld mitbringen und das aushalten können, dass das vielleicht nicht passiert. Aber die Frage, ja, wie in dem KI und ob man da überhaupt hin möchte, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Da muss man dann anfangen, um es quasi mit den Worten von Onkel Iroh aus Avatar, um ihn zu zitieren, da muss man anfangen, sich die großen Fragen zu stellen. Wann bin ich zufrieden? Wann bin ich erfolgreich? Ist mir Fame wichtiger, als mich kreativ auszuleben? Für wen tue ich, was ich tue? Und was sind die Kompromisse, die ich eingehen möchte? Und wo sind meine Grenzen? Weil wenn dann so ein Cover, wenn es zum Beispiel heißt, du bist jetzt beim Verlag und dann kommt aber eben, wie das angesprochene KI-Cover am Anfang, dann muss man das selbst vertreten, weil man kann da nicht in Interviews sagen, ja, das ist meine Geschichte, ich finde das Cover schrecklich. Wenn du dann anfangen musst, dein eigenes Produkt zu rechtfertigen, wird dann schon schwierig. Und ich selbst hätte da überhaupt keinen Bock drauf, irgendwas rauszubringen, wo ich nicht dahinter stehe. Genau.
Ja, das stimmt schon, da hast du schon ganz recht. Der Punkt ist, weil du gesagt hast, ist mir der Fame wichtiger, der Punkt ist, nur weil man bei einem Verlag unterkommt, heißt das ja nicht, dass man Fame wird.
Das stimmt, ja. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Nur weil du beim Verlag bist, heißt es ja nicht, dass du gleich 100.000 Follower auf Instagram hast und du tourst mit einer Lesung umher, sondern man generiert bestimmt deutlich mehr Reichweite, als wie man es selbst rausbringen würde. Aber wenn das eine einmalige Sache ist, das haben wir schon oft gesehen, dann verfliegt das schneller, als man, glaube ich, denkt.
Vor allem muss man da auch ein bisschen Glück haben, ne? Wenn du dann irgendwie bei einem Verlag vielleicht unterkommst, weil du jetzt gerade ein Drachenbuch geschrieben hast, à la Fourth Wing, und dann buttern die vielleicht ein bisschen Marketing rein. Aber wenn du das nicht tust und landest eben auf der eben angesprochenen Midlist, also du bist halt irgendwo mittendrin, wo der Verlag dann auch nicht so wirklich Werbung für dich macht, dann hast du halt ja nichts gewonnen. Dann hast du halt ein Buch draußen in einem Verlag und das ist okay, aber das ist dann auch nicht besser als im Selbstverlag, wo man dann halt klar selbst mehr machen muss und mehr Geld in die Hand nehmen muss, aber auch mehr Möglichkeiten hat. Da bist du dann auch ein bisschen auf die Geschicke des Verlags angewiesen. Also das ist gar nicht so einfach. Es ist cool, bei einem Verlag zu veröffentlichen. Und ich habe das auch schon erzählt. Du hast es als deutscher Autor oder als deutsche Autorin trotzdem schwieriger, weil der Verlag wird natürlich gucken, dass er so wenig Geld wie möglich und so viel Geld wie nötig in dein Buch steckt. Das heißt, ob du ein gutes Lektorat hast, ist fragwürdig. Ob du ein Cover kriegst, das nicht mit KI gemacht ist, ist fragwürdig. Weil es geht da immer am Ende immer noch um Geld. Und die Marge ist natürlich höher, wenn weniger Geld in dein Buch geflossen ist, als wenn mehr Geld in dein Buch geflossen ist, wenn sich es am Ende verkauft oder auch nicht. Und das ist genau das Problem.
Ich habe mal mit einem Buchhändler gesprochen und der hat mir was Interessantes erzählt. Pass auf, das wird dir gefallen, in Anführungsstrichen. weil es ist auch alles ein bisschen bestätigt, was wir gerade gesagt haben. Der hat sehr lange in der Buchhandlung gearbeitet und er hat erzählt, dass man halt viele selbe Gesichter an Autoren halt auf den Covern, ne, liest. Und es hat sich dahingehend entwickelt, und das schon vor ein paar Jahren, dass es nicht mehr so ist, dass man halt plötzlich so Underdogs liest auf den Covern, Namen irgendwelcher Autoren, die ein gutes Buch rausbringen, sondern vielmehr ist es heute so, die Leute sind schon ein bisschen berühmt. Ne, lass es durch TikTok sein oder blablabla. Ja. Und XY hat jetzt dein Buch geschrieben. Und deswegen nimmt es der Verlag. Also es wird auch viel drauf geguckt, was du mitbringst.
Ja. Das spielt natürlich aber auch wieder in diese Sache mit dem Marketing mit rein, Martin, weil wenn du jetzt ein Blogger bist, der vielleicht 20.000 Follower hat und du hast mit Büchern zu tun, hast vielleicht auch ein bisschen selbst geschrieben, dann sagt der Verlag, ist ja super, der hat gleich 20.000 Follower, potenzielle Follower, und wir nehmen den mit. Und das Buch ist dann am Ende aber vielleicht trotzdem Grütze, weil diese Person ja auch nicht unbedingt besser Bücher schreiben kann, nur weil sie viele Bücher liest. Das ist dann auch wieder so, das ist dann das Pferd von hinten aufgezäumt, aber dann ist es trotzdem wieder das Marketing, das das Buch verkauft und nicht der Inhalt des Buches.
Ist richtig, ja.
Ja. Ich bin heute Darkest Timeline, Emo Maxe.
Ich mache dann bei dir an der Stelle auch so eine Vignette, so eine schwarze.
Ja. Ich bin der Bad Cop heute. Wir haben noch wir haben mehrere Community-Fragen, haben wir vorher auf Instagram und Threads gestellt, was ihr gerne wissen wollt oder worüber wir sprechen sollen. Und die nächste Dankeschön. Die nächste Frage ist, wie viel sind Bücher eigentlich wert, wenn sie von KI gemacht sind? Also, ich finde, also KI, generative KI-Bücher schreiben lassen, finde ich kacke. Das hängt zum einen damit zusammen, dass natürlich ich selbst das Buch schreiben will, das ist das Spaßige an der Sache. Aber dann kommt auch hinzu, ne, wie diese KIs oder LLMs sind es ja eigentlich, Large Language Models, wie die quasi trainiert wurden, so ein Buch zu schreiben. Sie können nur reproduzieren, sie wurden trainiert mit Daten, die urheberrechtlich geschützt sind. Da hängt ein großer moralischer Rattenschwanz dran. Es ist nicht verboten, aber es ist verpönt und ich finde zu Recht. Allerdings, Martin, ich nutze KI beim Schreiben auch, aber halt als Sparringspartner. Ne? Ich gehe zur KI hin und sage, hallo, ich möchte eine Cyberpunk-Kurzgeschichte schreiben, in der das Hauptthema sein soll, Wut. Und ich habe mir dies und das vorgestellt, das und das. Was hältst du von der Idee? Was fällt dir dazu ein? Und da muss ich sagen, das ist nichts anderes, als wenn ich jetzt in eine Schreibgruppe reingehe oder wenn ich zu dir gehe und sage, hallo, was für Ideen fallen dir denn da ein? Und du sagst mir die. Es funktioniert einfach nur wesentlich schneller. Die KI, ob man KI dann nutzen sollte, sollte jeder immer noch für sich selbst wissen. Aber so nutze ich die KI als Ideengeber, als Stichwortgeber. Und das funktioniert für mich wahnsinnig gut. Es ist vollkommen okay, wenn jemand das nicht will oder wenn mich jetzt da draußen jemand dafür verurteilt. Für mich ist es auf der Seite dann einfach nur ein Tool, das ich nutzen kann, um mir Ideen zu holen, weil man kann nicht an alle Möglichkeiten denken, die man selbst hat. Es ist auch utopisch zu sagen, ich komme auf jede einzelne Idee in meinem Buch alleine, weil sobald du mit irgendjemandem drüber sprichst und derjenige sagt zu mir, hey, mach das doch so und so, das ist eine gute Idee, dann hast du es ja schon nicht mehr allein gemacht. Und ob mir jetzt eine KI diesen Funken gibt oder der Martin oder meine Schreibgruppe, das ist am Ende für mich zumindest wurscht.
Das haben wir auch so in der KI-Folge auch ausführlicher besprochen, gerne nachhören. Und da habe ich auch gemeint, ob ich KI-Bücher lesen würde. Und spontan sage ich immer nein. Und das ist jetzt gar nicht mehr spontan, weil ich schon mal gesagt habe, sondern ich sage immer nein. Ich bevorzuge immer den Menschen, den Künstler, die Person, die sich was ausgedacht hat und es tatsächlich geschafft hat, da irgendwie reinzuschreiben, die Geschichte. Und ob ich quasi eine Geschichte auch lesen würde, wenn sie von der KI ist. Und klar, ich bin auch jemand, der sich täuschen lassen könnte, wenn mir jemand einen Prompt mit allen Stephen King Büchern füttert und dann sagt, schreib eine Geschichte für Stephen King und ich lese das, ohne dass ich es weiß, dass die KI ausgespuckt hat, dann würde ich es bestimmt auch feiern, weil ich aber Stephen King feiere und nicht die KI. Aber ich würde kein Geld zahlen für eine Geschichte, die die KI ausspuckt, weil ich will den Herrn unterstützen, ich will die Künstler unterstützen. Und so, und ich weiß nicht, ich kaufe ja auch so viele Meme-Bücher einfach, weil ich weiß, da hocken Leute, die haben Bock auf ihre Zeichnungen und auf ihre Sprüche. Und ich finde, so das zu unterstützen, das ist irgendwie 20% des Spaßes.
Unterstützen finde ich auch sehr geil. Und da ist es mir dann in erster Linie auch egal, das klingt so doof, egal, wen ich unterstütze. Wenn ich etwas mag, dann unterstütze ich das. Natürlich würde ich jetzt keine Nazis unterstützen, wenn ich irgendwas mag, was sich aber schon gegenseitig ausschließt, weil ich nicht mag, was Nazis machen. Aber du weißt, wo ich darauf hinaus will. Ich gebe gerne auch das, ich nehme das Geld auch gerne in die Hand, wenn ich das geil finde. Ich meine, weiß ich nicht, ich kaufe mir die ganzen Hardcover-Jojo-Mangas auf Englisch, weil ich Jojo gerne mag und weil ich finde, dass die Bücher cool aussehen, aber die kosten halt pro auch 27,50 wie so ein Hardcover-Buch und das ist bei einem Manga, schlägt das nochmal viel mehr zu Buche, aber ich mag das und ich will das unterstützen und ich will den Mann unterstützen in Japan, der das gemacht hat, der das gezeichnet hat. Das ist jetzt viel, viel größer als irgendein kleiner Content-Creator oder ein kleiner Autor oder eine kleine Autorin, aber da ist es mir wurscht, weil Unterstützung finde ich geil und nur wenn wir Leute unterstützen, die Sachen machen, die wir mögen, kriegen wir mehr von dem, was wir mögen.
Weißt du, was ich richtig eklig finde, das passt, glaube ich, perfekt hier gerade rein, was derzeit Welle macht, ja, ist dieser Studio Ghibli-Filter.
Ja.
Leute dann ihre Fotos im Ghibli-Style rauslassen. Da hat der Typ über Jahrzehnte ein Imperium für sich geschaffen. Allein, ich weiß nicht, ob er es alleine aufgebaut hat oder mit wem, auf jeden Fall gewaltige Filme, die uns allen Spaß machen. Und dann kann man jetzt einfach so sein Bild da rein verwandeln lassen in eine, also ich will nicht lügen, ich finde die Bilder sehen auch cool aus, ne? Ich finde es auch geil und denke mir, haha, das ist witzig und sieht cool aus. Aber was das für den heißt, irgendwie ist es so ein richtig Batsch, da muss man sich doch richtig verarscht vorkommen, wenn dann plötzlich die Leute so ihre Billigversionen raushauen und sich irgendwie abfeiern und es für sich, fürs Marketing, was weiß ich, verwenden. Ich meine auch ein Zitat gelesen zu haben, dass der das absolut, das sind jetzt meine Worte, dass der das absolut nicht geil findet, dass man sowas mit der KI macht. Und bin ich auch kein Fan von. Ich finde es irgendwie schade, weil ich will das von dem. Ich will das in seinem Stil und nicht quasi so ein Mix aus KI und keine Ahnung. Also ich finde es nicht cool. Auch wenn ich im Freundeskreis haben wir so ein paar Späße gemacht und dann habe ich natürlich auch gelacht und dachte mir, ah, sieht cool aus. Aber sowas dann irgendwie verwenden im Sinne von, nee, ich promote damit etwas oder sowas, kann ich nicht feiern.
Ja, da gibt's auch, ich verlinke, wir haben da auf GameStar drüber geschrieben tatsächlich, ich verlinke den Artikel und den Shownotes. Da hat Hayao Miyazaki, das ist der Typ, den du meinst, auch dem wurde es schon vor 10 Jahren gezeigt, so eine KI, wie die halt sein Stil nachgemacht hat. Und er fand das ganz schrecklich. Der hat dann auch so ein Zitat gesagt, das ist eine Verachtung des Lebens selbst. Also der findet das nicht nur nicht geil, der findet das einfach abgrundtief scheiße. Und das ist schon, da merkst du halt auch, da merkst du zum einen, woran die KI trainiert wird, nehme ich an Material vom Studio Ghibli, was ja unter Urheberrecht steht. Das ist schon mal problematisch. Und zum anderen ist es so ein Ding, die Leute feiern das und die denken auch nicht drüber nach. Und ich denke mir dann so, ja, es ist cool, dass das geht, aber denkt doch mal drüber nach, was das eigentlich bedeutet, wenn ihr das jetzt einfach mit einem Klick nachmachen könnt. Was da hat jemand sein Lebenswerk mit diesem Stil und jeder kennt diesen Ghibli-Stil, der einen Ghibli-Film schon mal gesehen hat. Der hat sein Leben darauf aufgebaut, das so zu machen, damit wir diese Filme lieben können, wie wir sie lieben. Und dann kommt irgendeine fucking KI, Entschuldigung, und jedes Debbeler kann das nachbauen. Das ist doch, da spuckt man doch auf dieses Vermächtnis. Und ich finde das auch absolut überhaupt nicht geil. Das nervt mich einfach, dass KI so vielen Sachen durchgeht, weil es so das nächste große Ding ist, die nächste technische Revolution, was ja in Ordnung ist. Aber KI hat so viel urheberrechtliches Material gefüttert bekommen, dass das eigentlich ein riesengroßer Fuck-up ist. Meta hat für seine KI über 80 Terabyte Bücher, wie soll ich sagen, schwarz gefüttert, weil ein 80 Terabyte Bücher. Ein Buch auf dem Kindle hat zwischen 2 und 5 MB. Da könnt ihr jetzt mal ausrechnen, wie viele Bücher das eigentlich sind. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht gut.
Das ist so krass viel. Also, das sind ja alle Bücher der Welt. Da musst du ja irgendeinen Online-Shop geknackt haben und alles runtergeladen haben, was da ist und noch mehr.
Die haben diese Bücher von illegalen Archiven aus dem Internet, die E-Books raubkopieren. Und da haben die sich bedient an Torrents. Und das ist, ich kann nicht auch einen Artikel in die Shownotes rein posten, einen Link. Und das ist nicht in Ordnung. Und wenn du das dann für deinen Spaß reproduzierst, oder aber wenn du es reproduzierst und damit ein Buch schreibst, um Geld zu verdienen, dann verdienst du Geld mit etwas, das du nicht nur nicht gemacht hast, sondern du verdienst es Geld mit einem Werkzeug, das mit illegalen Daten gefüttert wurde. Und wenn du selbst Autor oder Autorin bist, dann kackst du einfach auf alle anderen Autorinnen und Autoren. Das ist das allerselbe, wie wenn du KI-Bilder für deine Postings verwendest. Ja, tut niemandem weh. Aber Künstler, die Illustrationen zeichnen, sind genauso Künstler wie Autorinnen und Autoren, die Bücher schreiben. Da sollte man sich gegenseitig unterstützen und nicht gegenseitig ans Bein pissen, so gesagt, indem man einfach KI verwendet, weil man es halt selbst nicht kann oder selbst nicht unterstützen will. Wo wir jetzt wieder Full Circle sind, unterstützt eure Illustratoren, unterstützt eure Cover-DesignerInnen und dann ist ja alles gut. Und dann kriegt ihr auch uniques Zeug.
Weil sonst kommt es irgendwann so weit, weil jetzt ist ja klar, dieser Filter umsonst und so. Und vieles steht umsonst zur Verfügung und plötzlich gibt es dann wahrscheinlich vielleicht irgendwann nur noch teure Abo-Angebote und dann stehen diese coolen Sachen, die man sich mal eben schnell selbst machen kann, nicht mehr umsonst zur Verfügung. Es gibt aber auch keinen mehr, der fürs mit dem Meta nochmal. Weil wenn wir jetzt als Normalbürger was über Torrents runterladen, kann es passieren, dass der Brief vom Anwalt kommt, hey, Urheberrechtsverletzung, pfui, was sie da gemacht haben. Und jetzt kommt aber ein Konzern. Und es ist ja öffentlich, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass sie das gemacht haben, scheinbar. Und die haben wohl mit keinen Konsequenzen zu rechnen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es da eine Verhandlung in den USA gibt. Also Meta wurde von mehreren AutorInnen angeklagt, eben diese Daten verwendet zu haben. Und Meta hat das auch zugegeben. Und diese Verhandlung läuft noch. Ich weiß nicht, wie die ausgeht. Wenn die jetzt ausgeht, dass die dafür irgendwie Strafe zahlen müssen, das wäre natürlich ein Präzedenzfall. Da müsste man dann gucken, wie es weitergeht. Aber aktuell läuft es noch. Aber es ist wohl gegeben und es steht auch in diesem, wie nennt man das denn, Gerichtsdaten, drin, dass Meta das gemacht hat. Es gibt Beweise dafür. Und es wird nicht nur Meta gemacht haben, das wird auch OpenAI gemacht haben und wie sie alle heißen. Und das sind jetzt nur KIs, die mit Schrift, hauptsächlich mit Schrift arbeiten. ChatGPT kannst auch Bilder machen. Aber diese Bilder, KIs, die haben ja dann, wurden auch mit Bildern gefüttert. Also das ist eigentlich ein riesiger Fuck-up. Die haben einfach so hart alle das Urheberrecht verletzt auf so viele Art und Weisen, dass du die dafür eigentlich fast nicht mehr bestrafen kannst, weil das so gigantisch ist.
Das ist wahrscheinlich so kalkuliert worden, um 50 Cent aus dem Song You Don't Know zu zitieren. Die dachten sich, wir machen das jetzt einfach mit der Begründung, it's not a big deal, it's nothing but some cash. Ja.
Ja.
Im Worst Case zahlen sie wegen was, aber haben die Daten trotzdem schon verwendet.
Ja.
Unterstelle ich dir jetzt nicht, ist nur ein mögliches Szenario, ne? Bitte verhaftet mich nicht. Und was ich mir auch dachte ist, wenn wir ja Bilder hochladen, dann landen die ja automatisch in dieser Datenbank oder nicht, weil alles, was benutzt wird, wird zum Trainieren hergenommen. Heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Selfie hernehmen und uns denken, haha, lustig, machen wir mal Ghibli-Style, dann ist dieses Selfie irgendwo. Und wenn dann einer reinschreibt, hey, schreib mal, generier mir ein Selfie von zwei fetten Dudes, dann kann es doch theoretisch passieren, dass er uns ausspuckt in irgendeiner Form, weil er zwei Dudes sieht auf einem Bild, das er zur Verfügung hat.
Ja, wobei das, glaube ich, wobei das jetzt, der spuckt ja nicht dasselbe Bild aus, sondern wir sind halt ein ganz, ganz winzig kleiner Teil des Erfahrungsschatzes, den diese KI hat, und Teile von uns könnten dann da einfließen, aber dass wir dann da am Ende bei rauskommen, glaube ich nicht.
Ich glaube jetzt so direkt auch nicht, aber nur fürs Verständnis, ne, wie die gefüttert werden und wie sie trainiert werden. Ja. Okay, jetzt haben wir über KI geschimpft. Leute, Urheberrechtsverletzung ist kein Kavaliersdelikt. Ja.
Die nächste Frage ist aber auch ziemlich interessant, Martin. Und zwar hat da jemand gefragt auf Threads, wird sich die Leserschaft ändern, wenn man sich Zusammenfassung von KI geben lassen kann, also von Büchern? Und das ist auch eine interessante Frage, weil wir jetzt hier KI nicht hernehmen zum Schreiben, sondern ich möchte wissen, was im Buch XY passiert. KI, sag mir doch mal, was da drin steht. Und das ist eine verdammt gute Frage, weil wir reden bei KI immer vom Schreiben oder zumindest vom kreativen Erstellen von Inhalten. Aber KI beim Lesen haben wir eigentlich nie auf dem Schirm. Mein erster Gedanke ist auch, dass das eine verdammt zynische Zukunft wäre, wo wir quasi Bücher nicht mehr lesen, Martin, sondern wir fragen nur noch die KI. Der Stephen King hat ein neues Buch geschrieben. Um was geht's denn darin? Damit du halt irgendwie, keine Ahnung, mitreden kannst, damit du ein Buch schneller lesen kannst. Ich weiß nicht. Da würde man sich doch irgendwie ganz schön selbst in den Fuß schießen, wenn man großartige Geschichten, die will man ja erleben und die will man ja auch nicht erzählt bekommen in einem Kurzabriss. Ich wünsche mir, dass es keine Zukunft wird. Ich kann es mir aber durchaus vorstellen, dass Leute hingehen und sagen, wow, One Piece ist ganz schön lang. Fass mir doch mal bitte zusammen, was da alles passiert.
Nee, mich schockt der Gedanke nicht. Das gibt's ja schon immer in Wiki-Artikeln. Hast du immer eine Zusammenfassung vom Film, vom Buch und so. Und wenn ich ein Buch nicht beendet habe, dann habe ich auch nachgeschaut, weil es mich interessiert, was passiert. Du hast schon immer Reviews, die das für dich zusammenfassen. Klar, der Gedanke ist nah, dass man sich fragen könnte, okay, KI, erzählen, kannst du mir auch das erzählen? Ich glaube aber nicht, dass das den Konsum verändern wird, weil man es auch jetzt schon machen kann. Es gibt auch jetzt Foren und Rezis, die das Feine zusammenfassen, die man jetzt lesen kann. Und das hängt dann der Person ab, ob man es lesen möchte oder nicht, das Buch. Aber nachschauen kann man es auch jetzt.
Ja.
Sehe ich keine Gefahr. Und die Gefahr darin, dass es aber tatsächlich eine Form der Verlage bringen keine Bücher mehr raus, sondern wirklich nur noch die Highlights zusammengefasst. Und du musst dir denken, was zwischen den Zeilen passiert, fände ich jetzt nicht so geil.
Nee, das glaube ich auch nicht, dass es passieren wird.
Glaube ich auch nicht.
Ich glaube, was viel eher passiert, ist, dass Verlage KI billigend in Kauf nehmen, wenn das Buch einigermaßen passt und sie es vermarkten können aufgrund von aktuellen Hypes oder Trends. Das glaube ich viel eher, und das ist, könnte ich mir vorstellen, mit Sicherheit auch schon der Fall, weil sie es noch nicht deklarieren müssen.
Auch eine Community-Frage. Was machen denn jetzt die kleinen Autoris und Verlage, die nicht gegen KI untergehen wollen?
Ich glaube, dass wir KI nicht hochstilisieren dürfen. Also die findet jetzt derzeit ziemlich viel statt, weil sie in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist. Alle probieren das mal aus, ne? Alle probieren den Ghibli-Filter aus. Und das kann man kacke finden, aber es passiert. Und gucken halt, wie weit sie mit KI kommen. Und KI per se ist ja erstmal nicht schlecht, wenn man, ne, diese ganze Urheberrechtssache im Prinzip ausblendet. Weil ich nutze sie auch, ich nutze sie für die Arbeit, ich lasse mir beim Schreiben helfen, das ist ja per se nicht schlecht, das ist ja sehr hilfreich, es ist ein hilfreiches Tool. Schlecht ist nur, wenn man generative KI benutzt, um damit Kasse zu machen. Verlage und Autoris, die das nicht machen und die es auch nicht wollen und boykottieren, die wird es immer geben und das ist vollkommen in Ordnung. Und es gibt Leute, die werden sagen, mei, generative KI ist nur ein Werkzeug für mich, ich schreibe damit jetzt Bücher. Und was ich uns allen wünsche, ist, dass wir in 10 Jahren einfach zwei gescheite Lager haben, ne? Leute, die Bücher, die mit KI geschrieben sind und Bücher, die ohne KI geschrieben sind, dann sind KI geschriebene Bücher immer noch, ja, da sind die KIs immer noch mit urheberrechtlichem Material getrainiert worden, aber das wird sich irgendwann, das verwechselt sich, Martin, da wird irgendwann kein Hahn mehr danach krähen, weil die KI einfach noch weiter in unserer Gesellschaft angekommen sein wird, so meine Vermutung. Es kommt halt am Ende drauf an, was die Leute wollen. Und ich habe schon Bücher gelesen und von Büchern gelesen und Ausschnitte gelesen, wo ich mir denke, mein Gott, das Buch ist im Selbstverlag erschienen von einem Autor oder einer Autorin, die davon leben kann. Und das, was da drin steht, könnte die KI besser schreiben. Also es wird heute schon mit schlechter Qualität Kasse gemacht, wo die KI es fast nur besser machen kann. Und ich glaube, dass KI auch bei Büchern Einzug finden wird. Es muss halt nur gescheit deklariert werden. Und ich glaube auch, dass es erstmal viel eher der Fall ist bei Büchern aus dem Leichtlesen-Genre, also Krimis, Romance und alles, was so dazugehört, was sich leicht reproduzieren lässt, was eh schon in der Masse viel stattfindet. Dadurch kann die KI das viel leichter nachbauen, als zum Beispiel bei Fantasy und Sci-Fi. Auch da wird die KI vermutlich irgendwann Einzug halten, aber dann muss es eben deklariert sein. Und dann können wir sagen, ich möchte ein Buch lesen ohne KI oder ich möchte jetzt einen schnellen Fantasy-Fix haben, da ist mir die KI wurscht. Wie du eben vorhin gesagt hast, ne, wenn die KI ein Stephen King-Buch schreiben soll und du weißt nicht, dass es von der KI ist und es liest sich wie Stephen King, dann würdest du ja auch trotzdem feiern, weil es dir gut gefällt. Und da würdest du es dann halten, könntest sagen, mei, ich habe jetzt Bock auf Stephen King, dann lese ich halt ein KI-Buch, das ist wie Stephen King.
Wie bei so vielen sind wir vor allem auch als Konsumenten gefragt, was möchten wir unterstützen? Zum Beispiel wie bei Kleidung, ne? Unterstütze ich den großen Großkonzern, der das alles zum Billigpreis rausschleudern kann, weil er halt überwiegend KI einsetzt und die kostet nichts. In Anführungsstrichen, es kostet immer alles irgendwo was. Oder ne, nehme ich den Billiganbieter, nehme ich den Fachhandel, der qualitativ hochwertig arbeitet und dann sein Geld kostet, etc. Muss man alles für sich selbst beantworten können. Ich glaube oder ich hoffe, was heißt ich hoffe? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die KI mir ein Krimi schreibt, so wie Agatha Christie, dass die so einen Poirot erschafft und so einen Kosmos und so eine Welt und so Fälle voller Charme und Witz und wirklich mit so einem krassen Twist am Ende, wo du denkst, oh Jesus Christus, was ist hier eigentlich gerade passiert? Und da hast du mich aber wieder dran gekriegt, Frau Christie. Glaube ich nicht. Die kann sich's auch nicht ausdenken. Die kann nur solche Bücher hernehmen und das dann umschreiben. Aber wenn, dann will ich immer lieber das Original, weil keine Ahnung, ich will das Menschliche, ich will diese Kunst. Ne, da werde ich jetzt zum Connoisseur. Sowas wäre mir wichtig und keine Ahnung, also es beantwortet die Frage nicht, wie man dagegen vorgehen soll, aber ich kann nur sagen, dass man sich halt die Frage stellen möchte, so möchte ich die Kunst oder möchte ich das Fastfood, es ist mir egal, woher es kommt. Das ist ja ewig in der Gesellschaft schon ein Thema, so was genau sollte man unterstützen und was nicht. Da will ich nicht mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, das und das ist richtig, sondern man muss es halt irgendwie mit seinem Gewissen vereinbaren können.
Am Ende wählen wir eh mit unserem Geldbeutel. Ne? Wenn Leute dann KI-Sachen kaufen, weil es gut ankommt, wird es mehr gemacht, produziert werden, ob wir das jetzt mögen oder nicht. Und wenn Leute sagen, nein, ich will Bücher von Menschen und ich will Kunst von Menschen kaufen und kaufen lieber das, dann könnte es auch sein, dass dieser KI relativ klein bleibt. Das können wir natürlich nicht beurteilen. Und die Relevanz des Buches, Martin, um jetzt eine Schleife drum zu machen, die wird nicht verschwinden, weil Lesen immer noch, da, wie soll ich sagen, das der größte Grundnenner von allem ist, wo man was konsumieren kann. Fast jeder kann schreiben und dadurch gibt es da einen wahnsinnig großen Nenner und der wird auch weiterhin bleiben. Selbst jetzt stell dir mal vor, keine Ahnung, die Welt geht unter, wir leben in einer Dystopie, es gibt keinen Strom mehr, Bücher kannst du immer noch lesen. Und um auch nochmal einen Bogen zum Anfang zu machen und um das Ganze versöhnlich zu machen, DTV, nee, die mit Downhill Dreams und dem KI-Cover, haben Stellung dazu bezogen, weil eben ganz viel negative Kommentare kamen und sie lassen es komplett neu illustrieren, das Cover. Das heißt, es gibt ein Happy End. Die Frage ist, oder die Fragen sind, A, oder erstens, bleibt es ein Einzelfall? Und zweitens, wieso muss es überhaupt erst so weit kommen?
Ich stelle mir noch eine ganz andere Frage und das nehme ich jetzt auch als Social Media Schnipsel, den Hinweis lasse ich da, falls ihr die Frage nicht bei Spotify etc. für mich beantworten wollt. Frage an euch, an die Community, und zwar, ihr habt es vorhin gehört, Fitzek 2023, das meistverkaufteste Buch, und Fitzek ist ja mittlerweile mehr als ein Autor, er ist ja schon fast ein Popstar, Riesen-Events, füllt Hallen, die Leute haben Bock auf den und das kann ich nachvollziehen, weil ich habe auch erst neulich ein Fitzek gelesen, der Nachtwandler, ich glaube, das ist auch schon ein bisschen älter und der war einfach gut, der Thriller, der hat Spaß gemacht, so lange wie er gedauert hat. Ich habe von Neueren gehört, wo man ein bisschen merkt, dass die schon nicht mehr ganz so gut sein soll, weil gefühlt immer was passieren muss, damit die Leute bloß nicht abbrechen. Aber insgesamt macht er das ja schon sehr gut, das muss man ihm lassen. Und ihr Fitzek-Fans da draußen, würdet ihr ein Buch kaufen, das wie von Fitzek ist, von einer KI, oder greift ihr lieber zum Original und wartet, bis das nächste kommt, anstatt die schnelle Lösung zu haben? Das würde mich interessieren. Hat man die Frage verstanden? Ich habe es gerade ein bisschen komisch gesagt, aber...
Ja, hat man verstanden.
Okay.
Martin, das war's ja für heute.
Das klang alles ziemlich negativ, aber weißt du, was ich das Positive für mich, was ich hier rausziehe aus der Folge, ist, dass Lesen geil ist. Das machen viele. Wir haben halt nur ein paar. Wir fragen uns quasi, was wird die Quelle sein? Ne? Woher kommen unsere Geschichten? Das ist eigentlich so ein bisschen das Negative, dass das so ungewiss ist, was mit den Geschichten passieren wird in Zukunft. Aber im Prinzip ist Lesen und Bücher eine sehr tolle Sache, auch weiterhin.
Mein Fazit ist, dass wir lernen müssen, mit KI umzugehen, dass wir KI nicht missbrauchen sollten, um für Kreativität, weil das ist, was uns Menschen ausmacht, glaube ich, und dass wir KI aber auch nicht verstoßen sollten, weil wir werden damit leben müssen und sie ist sehr praktisch. Ich weiß das selber, ich nutze sie selber, sie ist praktisch, aber den kreativen Prozess, alles, was mit Kreativität zu tun hat, alles, was aus uns rauskommt, alles, was mit Kunst zu tun hat, muss, nicht nur sollte, das muss menschlich sein.
Das ist das, was uns vom Tier unterscheidet, ne? Das Bücherschreiben.
Ja. Ist echt so. Martin, wir sind am Ende angelangt. Die nächste Folge kommt am 7. Mai und da haben wir wieder einen Gast.
Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass der Maxi das von sich aus gesagt hat und dass ich ihn fragen musste.
Ich lerne dazu. 4,5 Jahre hat es gedauert. 7. Mai, wir haben diesmal einen Gast und wir haben diesmal einen Gast, der ist in der Verlagsbranche kein kleines Tier und wir sprechen über was ziemlich Interessantes, über ein ziemlich interessantes Projekt. Mehr will ich gar nicht
wissen. Das wird im wahrsten Sinne des Wortes groß. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf, jemand aus dem Verlag, wo wir gar nicht wissen, ob wir siezen oder duzen sollen, so groß wird dieses Gespräch. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr dabei seid. Beantwortet mir meine Fitzek-Frage, das finde ich ein spannendes Thema, das finde ich ein cooles Thema, weil, wie gesagt, vielleicht würde ich auch auf eine KI-Stephen-King-Geschichte reinfallen, wenn ich nicht wüsste, dass sie von der KI ist und sie trotzdem feiern. Wie ist das bei euch? Wollt ihr das Original oder nicht? Und bis ihr das beantwortet habt, hören wir uns dann vielleicht schon bei der nächsten Folge. Tschüss.
Wir sehen uns. Martin, du bist doch ein Mensch mit Augen.
Ja, hier sind sie. Ich zeige gerade auf meine Augen, für die, die nicht auf YouTube sind. Sie sind sehr klein, aber ja.
Sie sind vorhanden.
Sie sind da.
Es gibt eine Serie, die habe ich neulich entdeckt und die wollte ich schon in der letzten Folge empfehlen, aber dann tue ich es jetzt. Und die heißt Schitt's Creek, also S-C-H-I-T-T, Apostroph S, Creek. Und in dieser Serie geht es um eine sehr, sehr reiche Familie, die alles verliert, weil sie über ein, wie soll ich sagen, verarscht werden. Und dann müssen sie in ein Hillbilly-Dorf ziehen, das der Vater seinem Sohn eigentlich nur zum Spaß gekauft hat, weil der Name so kacke ist. Ne, weil Schitt's Creek könntest du übersetzen mit Kackritze. So, und dann müssen die, leben die da im Motel, haben alles verloren und müssen sich halt zurechtfinden. Und das ist, du kennst vielleicht American Pie, kennst du den Film?
Ja.
Da gibt's doch den Vater von der Hauptfigur, der hat doch so, der Schauspieler hat so ganz dicke Augenbrauen, so ganz, der spielt die Hauptrolle und von dem ist die Geschichte auch erdacht und sein Sohn spielt da auch mit, also ein richtiger Sohn spielt seinen Sohn in der Serie. Und das ist am Anfang sehr bissig und weil die halt auch so, ne, so versnobbt sind und müssen sich dann halt da zurechtfinden mit diesen Hillbillies, ist es am Anfang so ein bisschen, okay, finde ich diese Figuren sympathisch oder nicht? Und diese Bissigkeit nimmt dann im Verlauf der Serie so ein bisschen ab und dann kommen aber die Charaktere durch und du besiehst quasi und verfolgst quasi, wie diese Charaktere sich den anderen Leuten immer mehr annähern, wie sie halt sich da einleben, wie sie sich verändern. Na, die Tochter ist so eine, die hat immer nur so reiche Freunde, ist auf der Welt rumgejetsettet und die geht dann auch aufs College und so weiter und das, du merkst, wie die sich peu à peu verändern und das macht richtig Spaß, denen zuzugucken, weil die am Anfang eben nicht unbedingt sympathisch sind und dann aber so ein bisschen ihr Glück da finden und das ist jetzt nicht so eine Sitcom, wo du dich hinhockst und hast und brüllst raus, weil es so lustig ist, sondern es macht einfach Spaß, diesen Charakteren zuzugucken, weil die Schauspieler so gut sind, weil die Figuren so gut geschrieben sind und ja, weil es Spaß macht, Charakteren sich beim Entwickeln zuzusehen.
Okay, ich werde es mir nicht anschauen.
Wow.
Aber nicht, weil ich es nicht schlecht finde, sondern weil ich halt einfach nicht zu viel gucke. Aber vielleicht ist das ja was für euch da draußen.
Durch den Sand, macht großen Spaß. Überraschenderweise haben die Schauspieler alle sehr viel Mimik, ist mir dann aufgefallen. Die machen viel mit ihrem Gesicht und das ist sehr witzig.
Was mich gewundert hat, ist, dass es den Ding jetzt noch gibt, den Vater von dem aus American Pie, weil der Schauspieler war ja damals schon älter.
Älter? Ich glaube, der geht, also die Serie ist von 2015, glaube ich. Also ist jetzt schon, also als sie angefangen hat, ist schon 10 Jahre her. Und der ist da, glaube ich, so um die 70, Ende 60. Aber trotzdem sehr sympathisch, sehr unterhaltsam. Kann man einfach so weggucken. Der Sohn, auch super. Der hat, glaube ich, dafür sogar einen Emmy gewonnen für seine Rolle, weil der ist auch, der ist schwul. Und das merkst du dem halt an. Dieser Schauspieler ist sehr, sehr, sehr fruchtig auch. Und das ist einfach hervorragend, wie der das macht. Das macht einfach total Spaß, den zuzugucken.